Menschen hautnah. Der Thüringen-Talk mit Andreas Kehrer.
Der Thüringen-Talk. Heute mit einer jungen Frau, die sich auf die Rettung von klassischen Möbelstücken spezialisiert hat. Wo andere Leute also sagen, dass es mir zu zerschrammt, zu zerschunden, vom Zahn der Zeit zernagt. Da sagt sie, nee, das kann man doch noch gebrauchen. Das nehme ich mal mit, lass mich mal machen. Und am Ende kommen dann unheimlich schöne Möbelstücke, richtige Liebhaberstücke dabei raus. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, wie man eigentlich alte Möbel wiederherstellen kann und warum das eigentlich auch einen Charme hat, sich so ein altes Möbelstück doch noch in so eine moderne Wohnung zu stellen. Mein Gast ist heute Olivia Pellenat. Sie kommt aus Erfurt, aber ist eigentlich geboren in Pößneck.
Ja, hallo Andreas, freut mich hier zu sein.
Es hieß ein Dorf bei Pößneck. Ich dachte, Pößneck wäre
genau.
Schon das Dorf.
Nee, Pößneck ist eine Kleinstadt südlich von Jena und davon nochmal, tja, jetzt müsste ich lügen, 5 Kilometer, schätze ich mal, liegt Schmodder entfernt. Waren mal mehr als 100 Einwohner. Ich glaube, mittlerweile sind wir schon ein bisschen weniger. Sehr idyllisch gelegen, sehr grün, sehr in der Natur. Also mein Wohnhaus, mein Elternhaus ist auch am Waldrand. Also da auf jeden Fall.
Thüringer Landei.
Ja,
sozusagen.
Ein Thüringer Landei, ein richtiges.
Aber
ja.
Mit Stolz.
Aber mit Stolz, definitiv, ja. Aber
wir müssen ganz kurz mal klären, dein bürgerlicher Name ist Olivia Pellenat, aber viele Leute reden dich mit Luise an oder mit
genau.
Luise de Fer. Denn genau. Das ist der Name sozusagen der Firma, die du gegründet hast.
Richtig.
Unter deren Namen du diese Möbelstücke eben aufarbeitest, unter dem Namen du auch zu finden bist.
Genau.
Luise de Fer, was ist die Geschichte dahinter?
Die Geschichte ist dahinter, vielleicht erstmal so, Luise de Fer war meine Urgroßmutter. Mhm. Und schon als Kind hat mir meine Mutter immer davon erzählt und von diesem Namen und alleine der Klang de Fer war für mich immer so was ganz Besonderes und ich wusste als Kind, wenn ich irgendwann mal berühmt bin, da war es natürlich noch Schauspieler oder Sänger, irgend sowas, dann muss ich diesen Namen definitiv als Künstlernamen benutzen. Und als es dann soweit war und ich für mein Unternehmen einen Namen gesucht habe und da wirklich die wildesten Sachen bei rausgekommen sind, habe ich mich dann irgendwann zurückbesinnt und dachte so, hey, da war doch was. Du wolltest doch immer diesen Namen benutzen.
Klingt auch ein bisschen adelig, oder?
Ja, es klingt auch ein bisschen adelig. Irgendwann meinte meine Mama auch mal französische Adelsfamilie, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das muss ich irgendwie nochmal rausbekommen. Da ist ja jetzt immer noch die Gelegenheit dazu. Aber ja, es macht auf jeden Fall was her. Und ja.
Und insofern durch diesen adligen Klang, durch diesen ja hochwohlgeborenen Klang ist es auch so, dass man gleich irgendwie Ansprüche irgendwie damit verbindet an deine Arbeit und tatsächlich wirst du dem ja auch gerecht. Also dass du hast ja tatsächlich alte Möbelstücke, teilweise 100 Jahre oder älter zum Teil, ja. Die du dann wieder aufarbeitest, die einen unheimlichen ja, Liebhaberwert auch haben. Hm. Was war so das vielleicht älteste Stück, was du so mal bearbeitet hast?
Mit das älteste Stück, also meiner Meinung nach der Sekretär, den ich auch fürs Stöberhaus aufgearbeitet habe, damals zu ihrem 25. Geburtstag. Das war tatsächlich um 1880, war ein Stück aus der Epoche Louis-Philippe. Ganz markant, also hat geschwungene Füße und hatte, also es war ein Sekretär, also mit Schubkästen, da hat schon was gefehlt. Dann hat es oben immer noch eine Kranzleiste, auch ganz, ganz markant.
Also das ein war Schreibtisch der Vorzeit.
Ein Schreibtisch der Vorzeit, genau. Also ein Sekretär, wo man ja eigentlich eine Schublade hat, die man aufklappt, wo hinter sich dann noch kleine Schublädchen verstecken. Mhm. Ja, und das war meiner Meinung nach das älteste Stück. Ich hatte jetzt auch schon wieder einen Sekretär, war auch aus der gleichen Epoche. Also hat man dann doch immer mal die Stücke. Und tatsächlich auch letzte Woche hat mir jemand auch ein Stück aus der Zeit angeboten, eine Kommode. Und die möchten wirklich einfach auch nur, dass das Stück erhalten bleibt.
Aber muss man sich mal vorstellen, 1880 hast du gesagt?
Ja, genau.
Also 140 Jahre alt.
Ja.
Und ein Möbelstück, was sozusagen bis heute hält, aber
richtig.
Natürlich auch nur mit der richtigen Pflege und mit der richtigen Aufarbeitung.
Richtig.
Wie du das machst, darüber werden wir heute auf jeden Fall ein bisschen sprechen. Aber zuvor würde mich mal interessieren, zeig mir doch mal deine Hände. Du fuchtest die ganze Zeit nämlich hier schon beim Reden so damit rum. Man merkt halt richtig, hier ist so ein paar, das sind Farbflecken.
Ja, es sind Farbflecken. Ich habe heute aber noch ein bisschen was abgebeizt.
Ich bin ja ein Büromensch.
Ja.
Also hier beim Radio arbeitet man halt in erster Linie wirklich am Schreibtisch und am Computer. Aber immer wenn Leute herkommen, die wirklich ein Handwerk beherrschen, schaue ich mir immer gerne die Hände an, weil die viel über einen Menschen sagen.
Das stimmt.
Und bei dir sieht man halt schon bei den Händen, okay, die haben ordentlich was mitgemacht.
Ja, ich habe schon mit Waschpaste geschrubbt, aber es ging leider nicht alles ab. Der Rest verteilt sich dann irgendwo immer so am Rest des Abends irgendwo. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die irgendwie jetzt ziemlich mitgenommen aussehen. Also es sagte schon mal jemand so, es wären jetzt keine klassischen Handwerkerhände. Aber ich versuche es ja auch immer mal zu schonen. Ich bin ja trotzdem eine Frau. Also ziehe ich auch manchmal Handschuhe an, gerade bei manchen Arbeiten, die, wo ich auch mit, muss ja immer mal trotzdem mit was Aggressiveren, also irgendwie mit Nitro-Verdünnung oder irgendwas. Das muss ja nicht unbedingt an die Haut.
2017 im Januar hast du Louise de Fer gegründet.
Genau.
Und vorher hast du ja noch studiert, und zwar Architektur hier an der Bauhaus-Uni in Weimar.
Genau.
Hilft dir das irgendwie, also bei der Aufarbeitung von Möbeln, Architektur studiert zu haben?
Ja.
Hilft das was?
Grundsätzlich ist es ja so, alles, was man im Leben macht, bringt einen immer irgendwie weiter. Ne? Man nimmt aus allem irgendwas mit. Und das Studium war natürlich sowieso geprägt von vielen kreativen Arbeiten, wo man sich natürlich auch ausleben konnte, auch Prozessen, wie man ein Projekt erarbeitet, wie man aus einer Idee dann wirklich was schafft. Überhaupt arbeiten an Projekten, also auch alleine oder gemeinsam, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und dann gibt es so ein paar Klassiker wie Form follows Function, also dass es immer darum geht, in erster Linie eine Funktion herzustellen oder dass das Objekt eine Funktion hat, anstatt dass es nur um Ästhetik geht, beziehungsweise dass es immer im Anschluss dann um Ästhetik geht. Und das ist bei meinen Möbeln auch so. Das sage ich auch immer meinen Kunden, wenn sie kommen, dann ist natürlich, sie entscheiden ja auch aus einer, also optisch, was ihnen zusagt. Aber es geht, ich erfrage dann trotzdem immer noch, für was wollt ihr es denn nutzen? Weil das muss in erster Linie klar sein, für was soll es genutzt werden? Erfüllt das dann auch den Zweck? Hat das Möbelstück genug Kapazitäten für das, was meine Kunden sich vorstellen? Und dann kann man immer noch über die Gestaltung reden und da ist wirklich sehr viel möglich.
Mhm. Du hast gerade angesprochen, schon Form follows Function ist ja auch so ein typischer Bauhaus-Slang, oder? Ist das auch bei Möbelstücken so, dass man verschiedene Stilrichtungen komplett so zuordnen kann, so wie bei Architektur, wie bei Häusern?
Also definitiv gibt es natürlich alleine, also das war natürlich auch eine Sache, die man im Architekturstudium behandelt hat, was jetzt Architekturgeschichte anbetrifft. Du hast natürlich immer wieder, egal ob es an Gebäuden ist oder eben auch an Möbeln, bestimmte Stilmerkmale. Klassisch, was ja viele Leute kennen, ist immer ein super Beispiel, Jugendstil. Also alle Verzierungen, die an Gebäuden, viel mit Blumen, viel Ornamentik, Blätter. Das sind oftmals Frauenköpfe, alles immer ein bisschen geschwungen. Solche Formen gibt es sowohl eben sind an Gebäuden zu finden, als auch an Möbeln. Und da erkennt man immer, aus welcher Epoche es ist. Kann man gut ablesen.
Wir werden gleich noch weiter darüber reden, wie du dazu gekommen bist, wie das eigentlich das Ganze angefangen hat bei dir. Aber zuvor muss ich dich nochmal fragen, du hast nämlich auf deiner Webseite hast du ein Bild von deinem Schränkchen gepostet, auf dem dein Plattenspieler steht. Mhm. Und darunter war so ein Kommentar, der mich vermuten lässt, dass du selbst mal Musikerin warst.
Ich selbst war Musikerin? Nee.
Ist also irgendwas aus meinem Proberaum oder sowas?
Nee, es war nicht, ist nicht aus meinem Proberaum, sondern der ist tatsächlich von dem Tischler, der mit mir mehr oder weniger zusammenarbeitet. Also wir teilen uns den Arbeitsraum. Und er brachte dieses Schränkchen an und meinte, das ist aus dem Proberaum. Und ich dachte erst so, okay, alles klar, will er wahrscheinlich für sich selber. Und dann meinte er, nein, das ist jetzt für dich, das ist jetzt dein erstes Stück. Ja. Mach da mal was draus.
Also du hast nie in einem Proberaum, in einer Band oder irgendwas gespielt?
Nein.
Nee, okay. Ich dachte,
ich
habe da was entdeckt, damit ich dich überraschen kann.
Ich habe im Chor gesungen lange. Also eher so der Gesang, der mir noch obliegt. Also Musik, großer Teil meines Lebens, aber zu mehr hat es dann noch nicht gereicht.
Und dementsprechend hast du natürlich auch Wunschsongs mitgebracht. Den ersten Song, den du spielen willst, ist Deutsche Wieder von Ryan Paris.
Ja, weil Sommer ist und die Liebe zu Italien. Das ist der typische Italien-Song für mich. Wenn ich den höre, dann erinnere ich mich immer an viele, viele Urlaube und Reisen nach Italien.
Antenne Thüringen. Menschen hautnah. Der Thüringen-Talk.
Der Thüringen-Talk heute mit Olivia Pellenert. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie Olivia zu Louise de Fer geworden ist. Und zwar über die Geschichte ihrer Großmutter. Hast du sie eigentlich noch gekannt? Urgroßmutter?
Nee. Urgroßmutter. Nee, habe ich nicht kennengelernt. Wäre auch nicht möglich gewesen. Sie ist ja vor 1900, glaube ich, noch geboren und ist, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, irgendwo habe ich mir die Zahlen mal aufgeschrieben. Also weit vor meiner Geburt. Auf jeden Fall vor meiner Geburt. Schon verstorben leider, ja.
Wir haben schon darüber gesprochen, dass du Möbel aufarbeitest. Teilweise sehr, sehr alte Stücken, die teilweise auf dem Sperrmüll stehen, die, wo bekommst du die sonst noch her? Sperrmüll, was gibt's noch?
Genau, also es gibt dann immer mal schon einen schönen Sperrmüllfund, hatte ich auch letzte Woche erst wieder, einen sehr schönen. Auf der anderen Seite macht es einen natürlich auch traurig, wenn man weiß, was dort alles auf dem Sperrmüll landet. Ne? So schöne Stücke, die, natürlich sind manche Stücke beschädigt, das ist keine Frage, aber wenn man weiß, wie und wenn man das wollen würde, könnte man die Sachen auf jeden Fall retten. Genau, also Sperrmüll ist so eine Sache, wo immer mal in Erfurt oder auch Umgebung oder auch wenn ich in der Heimat bin, zack, Sperrmüllhaufen und rein ins Auto und mitgenommen. Dann ist es, kann man durchaus auch mal eBay Kleinanzeigen durchstöbern, wenn jemand was günstig abzugeben hat oder zu verschenken hat. Weiß nicht, dann gibt's Bekannte, die sagen, hier, meine Eltern wollen ihr Wohnzimmer renovieren und haben noch lauter alte Stücke. Oder ich hatte vor kurzem für eine Kundin Stühle abgeholt in Schwarzhausen bei Waltershausen. Und ja, und darüber hat sich dann der nächste Kontakt ergeben und der nächste Kontakt. Und ja, jetzt habe ich da wieder einige Möbelabholungen, die ich dann da plane. Und es spricht sich also rum. Und ja, also ich muss nicht aktiv nach Stücken suchen. Das mache ich wirklich nur explizit, wenn ein Kunde jetzt nach einem bestimmten Möbelstück sucht.
Ich muss auch sagen, ich habe ja dein Lager schon besucht. Du hast mich ja da schon mal durchgeführt.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, wie groß dieser Raum ist. Es ist auf jeden Fall
ca. 100 Quadratmeter.
Ich habe so ein bisschen an diesen, bei Harry Potter gibt es auch diesen Raum der Wünsche, wo man irgendwie dann reinkommt und dann ist gar kein großer Raum, aber überall stehen tolle Sachen und man schaut sich um und überall großartige Möbelstücke.
Ja, die Reaktion der Leute ist auch immer wieder sehr beeindruckend.
Aber gab es so ein Stück, mit dem du angefangen hast oder womit das überhaupt bei dir angefangen hat, dass du diese Leidenschaft dafür überhaupt entwickelt hast? Weil das ist ja nicht so selbstverständlich, kommt ja nicht von nichts.
Ich sag mal, weil du ansprichst, das erste Stück, mit dem ich angefangen habe, konnte direkt ein Stück in diesem Lager stehen lassen. Das war auch ein sehr, sehr schönes Buffet. Das stand da schon drin und da habe ich gesagt, wollen Sie das denn behalten? Ach, na ja, für so und so viel würde ich es abgeben. Ich habe gesagt, okay, mach mal so, lassen Sie es gleich drin stehen. ansonsten, womit hat es angefangen? Also ganz am Anfang, tatsächlich habe ich mit 18 meinen ersten eigenen Tisch gebaut. Also ich hatte schon immer eine Schwäche für Inneneinrichtungen, schon immer. Also mein eigenes Jugendzimmer habe ich auch regelmäßig umgeräumt und umgestalten. Also ich hatte ja auch so eine klassische Buchefurnier-Schrankwand und die habe ich dann immer fleißig beklebt. Das musste auf jeden Fall irgendwie immer ein bisschen anders sein. Und das erste Möbel, womit es dann so losging, das war tatsächlich noch in meiner Zeit im Landratsamt im Saale-Orla-Kreis. Da ging das dann mit dieser Flüchtlingswelle los und es ging darum, Möbel zu akquirieren. Und ich fuhr dann ich weiß gar nicht, in welchem Ort es war, fuhr da so hin und sollte jedenfalls irgendwas prüfen, weil die wollten Möbel abgeben. Also die wollten Möbel dafür spenden und wollten aber auch die Möbel loswerden. Und dann weiß ich noch, da stand da so eine Spiegelkommode und dann fragte ich so, und was ist denn eigentlich mit dieser Spiegelkommode? Kann ich die vielleicht mitnehmen? Die so, ja. Und dann dachte ich so, und was ist mit der Lampe? Ja, nehmen Sie sie mit. Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch irgendwas mitgenommen habe. Aber so ging es eigentlich los. Zack, ins Auto und ab damit. Und da habe ich mich gefreut, so die ersten Sachen. Und dann ging es eigentlich immer damit weiter, als ich dann schon in Erfurt gewohnt habe, dass mir das dann halt auch mit dem Sperrmüll aufgefallen ist. Ne? Was alles wirklich auf der Straße landet leider. Und dann wusste ich so, also irgendwas muss ich da machen. Das geht so nicht weiter.
So mal ganz grob, so mal Pi mal Daumen. Ja. Was würdest du sagen, wie viele Möbelstücke hast du schon vor der sicheren Verschrottung wahrscheinlich gerettet?
Das ist jetzt schwer zu sagen.
Sprechen wir von Hunderten oder von Tausenden?
Nee.
Eher von Hunderten, oder?
Nicht. Also man könnte jetzt mal sagen, okay, es sind vielleicht tatsächlich schon 100. Ist natürlich immer die Frage, was passiert ja damit? Wenn ich das Möbel jetzt nicht nehme, egal aus welcher Quelle ich das beziehe, nimmt es dann wirklich jemand anders oder ist es dann wirklich, landet es dann gleich wirklich auf dem Sperrmüll? Es ist ja immer ein Unterschied, was für Kapazitäten man hat. Ne? Die auf dem Dorf, die stellen es ja lieber erstmal auf dem Dachboden. Da kann es ja ruhig auch mal 50 Jahre stehen. Irgendwann, und jetzt ist es ja soweit, viele Enkel, die sagen, oh ja, meine Oma hat sowas auch auf dem Dachboden stehen, da müssen wir noch mal gucken. Sag ich so, ja, guckt halt mal. Ne? Und dann kann man ja auch die aufarbeiten. Mhm.
Was war so bisher die schwierigste Arbeit, die du hattest? Also das schwierigste Möbelstück, wo du wirklich viel zu tun hattest und wo jemand wie ich wahrscheinlich sagen würde, nee, das ist wirklich nur noch Schrott.
Sehr anspruchsvoll war tatsächlich der Sekretär, den ich Anfang des Jahres aufgearbeitet habe, weil, also da geht es gar nicht um den Zahn der Zeit, sondern es sind ja wirklich die Menschen, die. Und der war auch, wie ich sagte, Louis-Philippe, also wirklich um 1800 irgendwas so. Aber irgendwann war der ja dann nicht mehr modern. Also, was macht man? Man fängt an, die ganzen Dekorationselemente abzureißen. Und dann haben die den irgendwann mal auch mit so einem hellen Furnier-ähnlichen, eigentlich mehr Tapete als als so eine Klebefolie, also jedenfalls beklebt. Mhm. Weil hinten war er noch komplett und vorne hat man noch die leichten Klebereste so gesehen.
Was denkst du dann, wenn du sowas siehst? Das muss dir doch wehtun, oder?
Ja, auf der einen Seite tut es einem schon weh, auf der anderen Seite, wenn man wieder umdenkt und nachvollzieht, ja, die Leute haben das Möbelstück aber wenigstens nicht gleich einfach weggeschmissen und haben sich ein neues gekauft, sondern es war damals nun mal so, du hast das, was du hattest, einfach weiter benutzt, umfunktioniert oder hast es umgestaltet und hast versucht, das Beste draus zu machen. Und das ist ja eigentlich das, wo es wieder hingehen soll. Dann fängst halt von vorne ein und musst jetzt erstmal das ganze Teil säubern, dann ging es natürlich in erster Linie darum, zu gucken, was sind klassische Stilelemente aus dieser Zeit und wie kann ich die wiederherstellen? Ja.
Und das kann man sich dann also so vorstellen, du kriegst das angeliefert in deine Werkstatt und dann steht das da und dann gehst du erstmal durch, machst erstmal so eine Fehleranalyse oder so eine Problemanalyse, schaust erstmal, okay, was muss man alles machen und weiß nicht, kann man dann Ersatzteile besorgen für sowas? Ich kann mir das gar nicht so einfach vorstellen.
Kann man tatsächlich.
Oder baust du die Sachen nach?
Da gibt es natürlich unglaublich viele Herangehensweisen. Wenn ein Kunde auf mich zukommt und sagt, ich habe da was, dann sage ich immer, ihr könnt mir ja schon mal Fotos schicken. Das ist für mich gut für den ersten Eindruck, dass ich weiß, worum es geht. Es ist das Richtige, wenden Sie sich da auch an die richtige Person, können wir da was machen. Dann spricht man das natürlich durch, guckt es sich vor Ort an, spricht schon mal die ersten Sachen ab. Natürlich, was auch immer entscheidend ist für die Kunden, ist natürlich, was soll es denn kosten? Das ist immer so eine Sache, weil, wie du schon angesprochen hast, du kannst dir das angucken, das Möbel. Aber wenn du es dann auseinander nimmst, findest du locker mal noch 2, 3 Sachen, die du vorher eventuell nicht gesehen hast und die aber auch noch gemacht werden müssen.
Aber ist es so, dass du jedes Möbelstück nochmal auseinander nimmst?
Ja, die meisten nehme ich komplett auseinander. Einfach, also, weil es sich einfacher bearbeiten lässt.
Türen ab, Schubladen raus.
Raus, ja.
Fenster ausbauen. Falls du
ja. Okay. Ja, im Grunde ist es aber so. Also Verglasung auch, das kommt alles raus. Weil du es wirklich auch viel einfacher dann bearbeiten kannst. Wenn ich jetzt was neu bauen würde, ne, dann hätte ich ein planes Holz oder würde das plane Holz ja selber herstellen und würde es halt dann durch die Schleifmaschine schieben und schleifen. Aber das kannst du halt nicht. Hier musst du halt wirklich mit der Handmaschine oder mit dem Schleifklotz bei Hand musst du halt wirklich das alles selber machen.
Was sind da so deine Hauptwerkzeuge? Ich habe gerade gesehen, dein Messband hast du hier schon rausgeholt im Studio. Ja,
das habe ich immer dabei. Also Zollstock muss man immer dabei. Ich korrigiere, Gliedermaßstab, ja, muss man immer dabei. Ja, Gliedermaßstab. Ja, wie schon angesprochen, ein Schleifgerät ist auf jeden Fall wichtig, aber nicht das erste tatsächlich, was man braucht, sondern um Farbe runterzuholen, kann man auch eine Ziehklinge, also was nichts anderes ist als tatsächlich ein Blech aus Metall mit einer scharfen Kante und dann kann man da wirklich wunderbar alten Lack runterholen oder auch so eine Heizpistole, die ein paar mehr Grad erreicht jetzt als ein Föhn und ein Farbspachtel, sodass man die Farbe dann runterholt. Ein Abbeizer ist auch ganz wichtig, weil ich, wie gesagt, halt wirklich auch viel die alten Lacke runterholen muss, weil sie eben durch den Zahn der Zeit, gerade durch Sonneneinstrahlung, das trocknet weg und platzt ab oder auch klassisch irgendwelche Wasserschäden, weil dann doch mal fleißig gegossen wurde, die Pflanze, die auf dem Schrank stand und keiner die gesehen hat, dass es übergelaufen ist.
Der Schrank stand lange Zeit im Keller, hat irgendwie Feuchtigkeit gezogen.
Das ist natürlich Klassiker. Und wenn er einmal feucht ist, dann ist auch meistens der Holzwurm drin.
Oh je. Ja. Und was man dann macht, das erfahren wir gleich von Luise de Fer bzw. von Olivia Pellenatz, die sich damit halt auskennt, das seit 2 Jahren schon macht, alte Möbelstücke rettet, wieder aufarbeitet und dann neuen Besitzern zuführt. Zuvor wollen wir noch ein bisschen Musik hören. Du hast nämlich eine ganze Songliste mitgebracht.
Ja.
Und der nächste Song kommt von der Kölner Band Klee.
Ja.
Dann hören wir mal rein. Hier ist Klee auf Antenne Thüringen.